Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Katharina Peetz. Herzlich willkommen. In Anbetracht der aktuellen Corona-Lage dürften sich viele Menschen die Frage stellen, ob sie geplante Reisen antreten oder nicht. Wir klären gleich, in welchen Fällen Reisende zurücktreten können und was Corona-Reiseversicherungen bringen. Außerdem geht es heute in der Sendung um das Tierschutzrecht für Versuchstiere in der wissenschaftlichen Forschung. Da bleibt Deutschland nämlich hinter den EU-Vorgaben zurück. Und das wird sich voraussichtlich erstmal auch nicht ändern. Und zumindest eine gute Nachricht gibt es. Zum morgigen 1. Dezember treten ein paar gesetzliche Neuerungen in Kraft, die Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Rechte einräumen. Zum Beispiel, wenn das Internet zu langsam ist. Das sind unsere Themen in den nächsten 25 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Pläne zu schmieden. Das ist ja in der Pandemie ohnehin nicht leicht, denn die Infektionslage ist schwer vorherzusehen, zumindest langfristig, und kann ganz schnell eine neue Dynamik aufnehmen, wie die Virusvariante Omikron nun wieder beweist. Innerhalb eines Tages hat Deutschland entschieden, unter anderem Südafrika zum Virusvariantengebiet zu erklären. Damit müssen auch geimpfte Rückkehrende in Quarantäne. Was die neue Einstufung für Reisende darüber hinaus bedeutet und wie es in Anbetracht der aktuellen Corona-Lage mit Reiserücktritten aussieht, das konnte ich kurz vor der Sendung mit dem Reiserechtler Kairo Degra aus Würzburg besprechen. Angefangen haben wir mit der Frage, wie es mit Reisenden ist, die gerade in Südafrika sind oder in anderen Ländern, die zum Virusvariantengebiet erklärt wurden. Haben Sie die Möglichkeit, Ihre Reise kostenfrei vorzeitig abzubrechen?
Als Pauschaltourist gibt es eine Möglichkeit zum kostenfreien Abbruch, nämlich dann, wenn die Lage im Land viel zu gefährlich wird. Aber dafür reicht es derzeit noch nicht. Wir hören zwar, dass das Virus in einer Variation dort unten auftritt, die uns noch nicht bekannt ist, aber es ist ja noch nicht flächendeckend der Fall. Und darum ist aus meiner Sicht derzeit noch nicht die Möglichkeit gegeben, hier den Abbruch der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter zu erklären, mit der Folge, dass der Reiseveranstalter mich vorzeitig nach Deutschland zurückbefördern muss.
Und wie wäre das, wenn ich vor Ort positiv getestet werde? Dann muss ich ja in Quarantäne. Wie läuft dann da die Organisation ab und wer übernimmt die Kosten?
Da liegt das volle Risiko beim Urlauber. Wer am Urlaubsort an Corona erkrankt, der muss sich vor Ort aufgrund der Bestimmungen der örtlichen Behörden in Quarantäne begeben und muss natürlich auch dort behandelt werden. Und da muss man sich als Urlauber absichern mit einer Auslandskrankenversicherung, die aber auch im Pandemiefall Leistung erbringt. Darum muss man ganz genau das Kleingedruckte seiner Auslandskrankenversicherung lesen. Als Pauschaltourist wird man aber auch weiterhin unterstützt durch seinen Reiseveranstalter. Er hat eine Beistandspflicht, er darf mich also nicht einfach alleine lassen, sondern muss mir zum Beispiel auch die Möglichkeit geben, vor Ort zu Ärzten Kontakt aufzunehmen.
Und wie ist das, wenn ich in den nächsten Wochen oder Monaten Reisen geplant habe, zum Beispiel jetzt eben in ein Virusvariantengebiet, kann ich die jetzt schon kostenfrei stornieren?
Da darf man nicht voreilig handeln. Ein Pauschaltourist kann zwar kostenfrei vom Vertrag zurücktreten, wenn es nach der Buchung zu einer Situation im Urlaubsort kommt, die die Reise so sehr beeinträchtigt, dass die Reise nicht mehr zumutbar ist. Wir sprechen da von unvermeidbaren außergewöhnlichen Umständen. Und die Höherstufung zum Virusvariantengebiet verbunden mit einer Reisewarnung ist ein solcher Fall. Aber man darf nicht zu früh den Rücktritt erklären. Also 3 bis 4 Wochen ist okay. Aber nicht jetzt, wenn man im Frühjahr nächsten Jahres seine Reise nach Südafrika gebucht hat. Da muss man noch abwarten, wie sich die Situation entwickelt.
Wie sieht es denn bei Reisen aus, die zum Beispiel in Hochrisikogebiete geplant wurden?
Auch da ist der Pauschaltourist eigentlich ganz gut geschützt, wenn nach der Buchung es zu der Situation kommt, dass ein Urlaubsgebiet zum Hochrisikogebiet höher gestuft wird. Auch dann ist meines Erachtens es möglich, kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten. Aber diese Meinung ist unter Juristen mittlerweile umstritten. Da gibt es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Eine Gegenmeinung sagt nämlich, wir sind jetzt seit über einem Jahr im Pandemiefall und wer jetzt eine Reise bucht, der muss einfach damit rechnen, dass es nach der Buchung zu einer Höherstufung zum Hochrisikogebiet kommen kann und somit kann er eben sich nicht mehr darauf berufen, dass hier ein unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstand vorliegt. Aber da müssen wir mal sehen, wie die Gerichte entscheiden zugunsten oder zulasten der Verbraucher.
Jetzt haben Sie eben schon so Reiseversicherungen angesprochen und auch darauf hingewiesen, wir sind jetzt schon seit längerem in einer Pandemie. Das heißt, wenn man überhaupt Reisen gerade plant, dann kann man eigentlich immer damit rechnen oder muss man immer damit rechnen, dass da was dazwischen kommt. Halten Sie denn solche Versicherungen explizit für die Pandemie sozusagen für sinnvoll und worauf genau muss man da achten?
Reiseversicherungen, die den Corona-Fall, so will ich es mal sagen, absichern, halte ich für sehr sinnvoll. Aber man muss unbedingt die Leistungsangebote der unterschiedlichen Versicherer miteinander vergleichen. Im Übrigen bieten aber auch viele Reiseveranstalter von sich aus entsprechende Versicherungspakete an, um im Corona-Fall abgesichert zu sein. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass ärztliche Leistungen vor Ort übernommen werden und auch, dass Mehrkosten, die dadurch entstehen, dass ich am Urlaubsort in Quarantäne muss, auch von den Versicherungsleistungen abgedeckt sind. Also da gilt es vor dem Urlaub, die Angebote ein wenig miteinander zu vergleichen.
Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, für viele Menschen ist ja die Zeit rund um Weihnachten auch so eine Verreisezeit. Kann man sich darauf schon vorbereiten, ob man den Urlaub eventuell absagen muss oder wie sollte man sich da jetzt verhalten?
Tja, leider kann ich auch nicht in eine Glaskugel schauen, was mit dem Wintersporturlaub wird oder dem Urlaub generell über Weihnachten. Da muss man sich wirklich tagesaktuell informieren. Beim Wintersport ist es ja so, dass es oftmals keine Pauschalreise ist, weil der Wintersportler eben nur ein Hotel bucht oder nur eine Ferienwohnung in einem Skiort. Da ist es nicht so einfach, vom Vertrag zurückzutreten, wenn zum Beispiel das Gebiet zu einem Hochrisikogebiet erklärt wird, wie jetzt Österreich. Aber wenn es dazu kommt, dass vor Ort ein Beherbergungsverbot ausgesprochen wird, wie jetzt in vielen Teilen in Österreich, dann kann man kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Das sollte man jetzt aber nicht voreilig machen, sondern wirklich die Situation abwarten. So wie es aussieht, wollen ja alle Skigebiete den Betrieb anbieten und auch die Hotels stehen offen. Aber wie sich die Lage entwickelt, wie ich das schon gesagt habe, ist derzeit auch nicht mit einer Glaskugel, wenn man sie denn hätte, zu ersehen.
Sagt der Reiserechtler Kai Rodegra aus Würzburg zu Reiserücktritten in Zeiten von der Omikron-Virus-Variante im Interview kurz vor dieser Sendung. Ratten, Mäuse und Fische, das sind die meistgenutzten Tiere in der wissenschaftlichen Forschung. Mehr als 2 Millionen Tiere wurden 2019 in Deutschland für die Forschung eingesetzt oder, anders gesagt, verbraucht. Eine EU-Richtlinie regelt, ob und unter welchen Umständen Tierversuche stattfinden dürfen. Bei der Umsetzung auf nationaler Ebene bleibt Deutschland allerdings seit Jahren hinter den EU-Vorgaben zurück. Morgen tritt eine Neufassung der deutschen Tierschutz-Versuchstierordnung in Kraft. Und Deutschland erfüllt damit weiterhin nicht die EU-Anforderungen. Daniela Siebert hat mit zwei Fachleuten gesprochen, die diese Diskrepanz in einem Gutachten aufgearbeitet haben.
Katrin Herrmann und Christoph Maisack sind beide ausgewiesene Fachleute für das Wohl von Tieren und die rechtlichen Regelungen, die genau das sichern sollen. Sie als amtierender Landestierschutzbeauftragte in Berlin, er als Vorsitzender der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht. Für das Gutachten haben sie sich zusammengetan, weil sie beide derselbe Missstand umtreibt.
Dass die Europäische Union seit mehr als 10 Jahren eine Richtlinie zum Schutz von Versuchstieren erlassen hat und dass diese Richtlinie in Deutschland bis heute nicht einwandfrei umgesetzt worden ist, sondern dass zulasten der Tiere davon abgewichen wird.
Der Volljurist und die studierte Tierärztin ergänzen sich auch auf anderer Ebene.
Also er ist natürlich derjenige, der es juristisch besser ausdrücken kann, aber ich kann halt dieses Inhaltliche besser bewerten, weil ich ja selber die Prüfung von Tierversuchsvorhaben gemacht habe bei der zuständigen Behörde für Tierversuche in Berlin.
Ein großer Teil ihrer Kritik dreht sich darum, dass die deutsche Verordnung es den Forschenden sehr viel leichter macht, Tierversuche zu beantragen, als es die EU-Richtlinie vorsieht. So müssten sie beispielsweise nicht darlegen, warum der Versuch überhaupt ethisch vertretbar ist, welchen Erkenntnisgewinn und welchen Nutzen sie sich von dem Versuch versprechen. Eigentlich ein wichtiger Maßstab, ob ein Tierversuch zulässig sein könnte, so Christoph Maisack.
Die EU-Richtlinie sagt eben, dass dieser Nutzen detailliert dargelegt werden muss und dass die Behörde überprüfen muss, ob dieser Nutzen nach Art, Ausmaß und Wahrscheinlichkeit so hoch zu bewerten ist, dass er die Schmerzen leiden, auch wenn man sie fair gewichtet, eindeutig überwiegt.
Den erhofften Erkenntnisgewinn brächten Tierversuche oftmals gar nicht, ergänzt Katrin Herrmann auf Basis ihrer eigenen Forschung und Erfahrung. Die beiden Autoren vermissen auch, dass die Antragstellenden gar nicht dokumentieren müssen, welche Alternativen sie geprüft haben, die mit weniger Tieren oder sogar ganz ohne Versuchstiere auskommen. Und dass Möglichkeiten, wie es den Versuchstieren besser gehen könnten, nur geprüft werden müssten, die Pflicht, das auch zeitnah umzusetzen, fehle. Ein großes Problem sehen Maisack und Herrmann auch in der Machtlosigkeit der Genehmigungsbehörden. So könnten diese nicht ausreichend eigenständig aktiv werden und entscheiden. Denn sie würden darauf beschränkt, zu prüfen, ob das plausibel ist, was die Antragsteller erklären. Eine unabhängige Kontrolle auf Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben könnten die Behörden so nicht leisten. Und sie dürften auch keine neutralen Gutachter beauftragen.
Und noch was anderes, was ihre Arbeit noch weiterhin erschwert, wenn die Behörde dann ein 100-seitiges Gutachten bekommt, wo eben steht, warum das Ganze unerlässlich ist, dann muss sie gegen jedes Argument in dem Gutachten vorgehen und das widerlegen.
Das sei weder mit den kurzen Fristen zur Antragsprüfung noch mit dem wenigen Personal in den Behörden möglich, so Katrin Herrmann. Stand jetzt blieben also jene Gutachten alleinige Entscheidungsgrundlage, die die Antragsteller selbst beauftragt und bezahlt haben. Nun zu den Tieren selbst. Die EU-Richtlinie macht klare Vorgaben, dass Schmerzen, Leiden und Ängste für die Tiere minimiert werden sollen. Gerade bei den besonders belastenden Tierversuchen, etwa mit länger anhaltenden oder wiederholten Schmerzen, die beispielsweise an Primaten durchgeführt werden, hat die deutsche Verordnung aber blinde Flecken.
Bei den belastenden Tierversuchen sagt die EU-Richtlinie, wenn ein Tierversuch mit schweren und länger anhaltenden Leiden verbunden ist, dann geht das nur in Ausnahmefällen, wenn mit besonders hoher Wahrscheinlichkeit ein besonders hoher Nutzen für den Menschen erwartet werden kann. Und es muss vorher ein auf EU-Ebene eingesetzter Ausschuss darüber entscheiden. Beides ist in Deutschland nicht umgesetzt.
Katrin Herrmann und Christoph Maisack hoffen, dass die kommende neue Bundesregierung so schnell wie möglich eine Neufassung der Verordnung auf den Weg bringt, die den Tierschutzstandard der EU-Richtlinie umfassend in deutsches Recht überträgt. Falls das nicht passiert, bleibt die EU. Die könnte das seit 2019 gegen Deutschland laufende Vertragsverletzungsverfahren beherzt fortsetzen und so den Handlungsdruck erhöhen.
Daniela Siebert über das deutsche Tierschutzrecht für Versuchstiere, das hinter der EU-Vorgabe zurückbleibt. Vergangene Woche haben große Textilketten mal wieder mit der Kleidung zum Billigstpreis geworben. Beim Rabattaktionstag Black Friday soll der Konsum und damit der Umsatz noch einmal extra angekurbelt werden. Die ökologischen Probleme, die die Kleidungsproduktion verursacht, sind bekannt. Zum Beispiel die Unmengen an Wasser, die verbraucht werden und die giftigen Chemikalien, die zum Einsatz kommen. Umweltbewusste Menschen greifen daher teilweise zu Secondhand- oder Vintage-Kleidung. In Frankreich ist die längst in der Fläche angekommen. In großen Supermärkten oder auch edlen Kaufhäusern gibt es inzwischen eigene Secondhand-Abteilungen. Doch Nachhaltigkeitsexperten sehen das auch kritisch. Aus Paris berichtet Linda Schildbach.
Eine Kuppel aus 12.000 silberblauen Origami-Kranichen schwebt auf der obersten Etage des Pariser Traditionskaufhauses Printemps. Der siebte Himmel heißt hier die neue 1.300 Quadratmeter große Fläche, auf der luxuriöse Vintage-Mode der großen Marken verkauft wird, von Alaïa bis Yves Saint Laurent. Daneben werden 10 neue nachhaltige und umweltbewusste Marken angeboten. Es gibt einen kompletten Wandel in der Art des Konsums. Secondhand wird 2023 dasselbe Gewicht haben wie Wegwerfmode, sagt die Verkaufsleiterin der Frauenabteilung des Printemps, Anne Merveilleux. Der Druck kommt vor allem von einer zahlungskräftigen jüngeren Generation, die so Mitte 20 ist. 2/3 von ihnen achten darauf, was sie kaufen und legen großen Wert auf Umweltbewusstsein sowie Nachhaltigkeit, sagt Anne Merveilleux. Die Kaufhäuser sind im Zugzwang. Wir bei Printemps waren die Ersten, die den Sale eingeführt haben, die Strom und Fahrstühle hatten. Und ich glaube, dass die Eröffnung dieser Etage, die ganz dem Textilkreislauf gewidmet ist, gut in unsere Vorreiterrolle passt. Insgesamt um die 700 edle Vintage-Stücke werden auf der obersten Etage verkauft. Da kostet das schwarze Yves Saint Laurent Samtkleid gern 1.500 Euro oder der gestreifte Banan-Pullover 600 Euro. Der größte Teil wird von einer Expertin ausgewählt. Kundinnen und Kunden können aber auch eigene Luxusteile aus ihrem Kleiderschrank an das Kaufhaus verkaufen. Nach einer 3-tägigen Prüfung macht es ihnen ein Preisangebot. Gezahlt wird in Form eines Gutscheines, gültig für alle Bereiche des Printemps. Ein Schritt zu mehr Nachhaltigkeit? Die Pressesprecherin der Organisation Zero Waste, Marine Foulon, sieht das kritisch.
Man könnte glauben, dass es etwas Positives ist, aber in Wahrheit stößt das System schnell an seine Grenzen. Man sollte nicht naiv sein. Die großen Supermärkte und Luxuskaufhäuser machen das vor allem aus Marketinggründen. Denn mit einem nachhaltigen, ethischen und umweltbewussten Angebot können die Konsumtempel nicht nur ihre Kunden wieder zurück in die Läden locken, sondern auch noch neue dazugewinnen. Mit dem Ziel, Neues zu kaufen, eben durch Gutscheine. Hier liegt für Marine Foulon der Fehler im System. Das ist sehr problematisch. Damit der Second-Hand-Kauf sich gut aufs Klima, die Umwelt und Arbeitsbedingungen auswirkt, also gegen den Fast-Fashion-Trend setzt, muss er den Kauf von Neuware ersetzen. Die Textilindustrie mit ihren langen, oft undurchsichtigen Produktions- und Lieferketten gehört zu den größten industriellen Umweltsündern. Allein rund 4% des weltweiten Trinkwassers geht für die Textilproduktion drauf, sagt Foulon. Statt dem Credo, kauf dich glücklich, sollte man sich lieber in Konsumverzicht üben und wirklich darauf achten, was man kauft und warum, sagt die Sprecherin von Zero Waste. Und sie rät, Klamotten zu reparieren, statt wegzuwerfen. Ein Service, den auch das Pariser Kaufhaus Printemps anbietet. Zusammen mit der Möglichkeit, alte Kleidung sowie Schuhe aufzupeppen und zu personalisieren. Man müsse das Wegwerfen so weit wie möglich hinauszögern, findet die Verkaufsleiterin Anne Merveilleux. Bei den Kunden komme das neue Konzept gut an. Wir erhalten sehr gute Rückmeldungen zu dieser neuen Etage. Der Ankaufsservice übertrifft alle unsere Erwartungen. Wir liegen bei dem Dreifachen von dem, was wir geschätzt hatten. Es ist vor allem der Wandel im Konsumbewusstsein der Kunden, der die französischen Kaufhäuser und Hypermarché in Zugzwang bringt.
Der Beitrag von Linda Schildbach über den Trend zur Secondhand-Mode in Frankreich. Wer kann und muss wie viel leisten beim Klimaschutz? Über diese Frage haben Industrie- und Schwellenländer zuletzt auch bei der Klimaschutzkonferenz in Glasgow gestritten. Eine neue Studie des Öko-Instituts im Auftrag des WWF kommt jetzt zu dem Schluss, Deutschland müsse seine voraussichtliche Überschreitung des CO2-Budgets mit hohen Finanz- und Technologiehilfen für andere Länder ausgleichen. Ann-Kathrin Büsker mit den Einzelheiten.
Klimaschutz kann nur global funktionieren und einen möglichen Baustein zum Gelingen hat sich das Öko-Institut im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF angeschaut. Im Kern geht es darum, wie Deutschland durch Finanztransfers ins Ausland zur Einhaltung des globalen CO2-Budgets beitragen kann. Denn
wir wissen in Deutschland eigentlich schon lange, dass auch die angeschärften Klimaziele nicht geeignet sind, den fairen Beitrag zum Pariser Klimaziel zu leisten.
So Viviane Radatz, Leiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland. Radatz spricht von kaum durchzusetzenden Strukturbrüchen, die ein Einschwenken auf den 1,5-Grad-Weg in Deutschland mit sich bringen könnte. Das Öko-Institut hat auf Basis des 6. Sachstandsberichtes des Weltklimarates das für Deutschland übrig bleibende CO2-Budget berechnet, also wie viel Treibhausgase Deutschland kumuliert noch ausstoßen darf. Je nachdem, ob man sich am 1,5 oder am 2-Grad-Ziel orientiert, sind dies zwischen 2,6 und 11 Milliarden Tonnen CO2-Restbudget. Der niedrigere Wert wäre bis 2030 aufgebraucht. Und genau hier kommen die Finanztransfers ins Ausland ins Spiel, erklärt Felix Mattes, Forschungskoordinator Energie- und Klimapolitik beim Öko-Institut.
Einer der Auswege ist, dass man versucht, einheimisch die maximale Emissionsminderung zu erzielen und versucht, die Lücke auszugleichen.
In Staaten, die noch nicht so viel CO2 erzeugen, also global betrachtet Restbudget zur Verfügung hätten.
Damit eben Länder, die sozusagen diese Finanztransfers bekommen, ihre Emissionsbudgets nicht ausschöpfen und wir dann am Ende in sozusagen das Pariser Ziel global erreichen können, auch wenn es sozusagen national relativ schwierig aussieht, das für Deutschland noch zu erreichen.
So Viviane Radatz. Die dafür notwendigen finanziellen Anstrengungen hat das Öko-Institut berechnet.
Dann kommen da, wenn man das alles auf 30 Jahre umlegt, für Deutschland Finanztransfernotwendigkeiten zustande, die irgendwo zwischen 8 und 25 Milliarden Euro pro Jahr liegen.
So Felix Mattes. Das Geld dürfe jedoch nicht dafür verwendet werden, im Ausland sogenannte low-hanging fruits zu pflücken. Das heißt,
dass es nicht sein kann, dass Staaten, die sehr hohe Emissionsniveaus haben und üblicherweise sehr hohe Wohlstandsniveaus haben, dass die sagen, okay, wir finanzieren die billigsten Emissionsminderungsmaßnahmen in diesen Staaten und lassen diese Staaten dann mit den einheimischen Beiträgen, die auch dort notwendig sind, lassen die dann auf den hohen Kosten sitzen.
Mattes betont, dass es sehr robuste Governance-Strukturen brauche, um dies zu gewährleisten. Und eine Botschaft unterstreicht Mattes wiederholt.
Diese Transfers sind immer nur dann vertretbar aus der Perspektive der CO2-Emissionsbudgets, wenn man einheimisch das maximal Mögliche tut.
Auch weil die Potenziale, auf diesem Weg in anderen Ländern CO2 einzusparen, begrenzt seien. Das eigene Restbudget durch finanzielle Unterstützung auf andere Länder umzulegen, ist also kein Ersatz für eigene Klimaschutzmaßnahmen.
Wir müssen in Deutschland alles daran setzen, die Ziele des Klimaschutzgesetzes zu erfüllen und die Umsetzung dann eben auch voranzutreiben. Dafür weist der Koalitionsvertrag jetzt natürlich einen Weg, aber das ist noch kein 1,5-Grad-Weg.
So Viviane Radatz mit Blick auf die Pläne der Ampelregierung in Sachen Klimaschutz.
Ann-Kathrin Büsker über eine neue Studie des Öko-Instituts im Auftrag des WWF zu Finanztransfers für den Klimaschutz.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer einen Bürojob hat, dürfte es nach knapp 2 Jahren Pandemie zumindest teilweise gewöhnt sein. Statt in die Firma zu fahren, bleibt man zu Hause am heimischen Schreib- oder im schlechteren Fall Küchentisch sitzen. Der Kaffee schmeckt immerhin besser, scherzen da manche. Aber was für Videokonferenzen und mobiles Arbeiten im Allgemeinen natürlich unabdingbar ist, eine gute, schnelle Internetverbindung. Die ist zu Hause vielleicht nicht immer unbedingt gegeben. Zumindest entpuppen sich so manche vermeintliche Highspeed-Internetangebote zum Schnäppchenpreis am Ende als Enttäuschung. Ab morgen haben Verbraucherinnen und Verbraucher aber mehr Rechte, wenn das Internet zu langsam ist oder tagelang ganz ausfällt. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Für Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen sind Beschwerden über langsame Internetanschlüsse Alltag. Immer wieder melden sich bei den Verbraucherzentralen frustrierte Kunden mit den immer gleichen Problemen, erzählt Digitalexperte Bücklein.
Ich glaube, die Erfahrung haben schon viele gemacht. Zum Beispiel ein Video streamt nicht mehr richtig oder ich möchte irgendwas downloaden, es funktioniert nicht mehr richtig.
Wenn solche Probleme nur gelegentlich auftreten, kann das auch einfach Zufall sein oder am Betreiber der jeweiligen Internetseiten oder Streamingdienste liegen. Viel zu oft ist aber auch tatsächlich der Internetanschluss gestört, sagt Verbraucherschützer Bücklein.
Wir haben uns jetzt gerade auch seitens unseres Bundesverbandes mal die Mühe gemacht und haben uns angeguckt, zu wie viel Ausfällen kommt es, zu wie viel langsameren Verbindungen kommt es. Und egal, welchen Anbieter du dir anguckst, das ist tatsächlich relativ oft der Fall.
Demnach hatten über die Hälfte aller Internetkunden innerhalb der letzten 24 Monate ernsthafte Störungen registriert, rund ein Drittel der Kunden sogar mehrfach. Beschwerden würden oft abgewimmelt. Zukünftig haben Verbraucher in solchen Fällen bessere Karten. Fällt das Internet komplett aus, haben Verbraucher bei mehrtägigen Störungen ab dem 3. Kalendertag einen Anspruch auf Entschädigung von mindestens 5 € pro Tag. Bei längeren Störungen von mehr als 5 Tagen werden sogar 10 € pro Tag fällig. Wenn der Internetanschluss zwar grundsätzlich funktioniert, aber deutlich langsamer ist als vereinbart, dann kann der Monatspreis gemindert werden, erklärt Verbraucherschützer Bücklein.
Zum Beispiel, ich zahle im Monat 20 € für meinen Internetanschluss. Nehmen wir einfach mal an, ich stelle fest, dass ich zum Beispiel im Download nur 80% erreiche. Dann darf ich eben in dem Fall auf die 80% runterkürzen. Heißt, für diesen Monat zahle ich keine 20 €, sondern eben nur 16 €.
Dass der Internetanschluss tatsächlich zu langsam ist, müssen Kunden allerdings nachweisen. Das geht mit dem kostenlosen Programm Breitbandmessung, das auf den Seiten der Bundesnetzagentur zum Herunterladen bereitsteht. Mit dem Programm lässt sich die aktuelle Geschwindigkeit von Internetanschlüssen relativ schnell und unkompliziert prüfen. Wer sich bei seinem Internetanbieter beschweren will und vielleicht auch den Monatspreis mindern möchte, kann mit dem Programm auch eine richtige Messreihe durchführen, erklärt Fiete Wulff von der Bundesnetzagentur.
Da müssen 20 Messungen durchgeführt werden, das muss auf 2 Tage verteilt sein. Und dann bekomme ich zum Schluss ein Protokoll über diese Messungen und kann eben feststellen, ob nach den Regeln, die die Bundesnetzagentur hier mal entwickelt hat, davon auszugehen ist, dass der Anschluss so schlecht ist, dass das eben dann in den Bereich dieser Minderungsregeln fällt.
In so einem Fall sollten Kunden ihrem Internetanbieter das Messprotokoll schicken und eine entsprechende Preisminderung verlangen. Selbstständig den Rechnungsbetrag zu kürzen, ist allerdings riskant, warnt Netzagentursprecher Wulff.
Wir würden bei eigenmächtigen Minderungen zur Vorsicht raten, denn das kann im Zweifelsfall den Anbieter rechtlich in die Position setzen, hier eine Sperre des Anschlusses vorzunehmen.
Besser sei es in so einem Fall, die Rechnungen unter Vorbehalt zu bezahlen. Sollte der Internetanbieter auf die Beschwerde nicht reagieren, können sich Verbraucher an die Schlichtungsstelle bei der Bundesnetzagentur wenden.
der Verbrauchertipp von Stefan Römermann über die Rechte bei zu langsamem Internet. Und damit endet die Sendung Umwelt und Verbraucher. In den Informationen am Mittag mit meinem Kollegen Stefan Heinlein geht es gleich unter anderem um das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse. Mein Name ist Katharina Peetz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.